ARD.
Die Kriegsjahre brachten viel Feuchtigkeit. Nur selten geht im November Regen auf das Salinas-Tal nieder. Nicht wenige Leute legten diese auffällige und merkwürdig anhaltende Witterung dem in Frankreich vor sich gehenden gewaltigen Geschützfeuer zur Last. In Leitartikeln und Diskussionen wurde das ernsthaft erörtert. Im ersten Winter standen noch nicht viele amerikanische Truppen in Frankreich. Aber es wurden deren Millionen ausgebildet und zum Abtransport bereitgestellt. Im alten Zeughaus der Miliz wurde die Heimwehr gedrillt, meist aus Männern über 50 bestehend. Sogenannte Minutenmänner schwangen in Kirchen und Kinos Propagandareden von einer Minute Länge. Die Frauen wickelten Mullbinden auf, strickten Pulswärmer und Kopfhauben, trugen Rotkreuzuniformen und hielten sich für Florence Nightingale. Unser Lebensstil veränderte sich wie in einem Krieg üblich. Löhne und Preise stiegen, wurde etwas von Verknappung geflüstert, dann wurden Lebensmittel gehamstert und wohlgesittete Damen gerieten sich in die Haare wegen einer Büchse Tomaten. Wir wussten, dass wir den Krieg nicht verlieren durften, dass es aber ganz danach aussah. Die Deutschen wurden nicht zum Stehen gebracht. Im Gegenteil, gingen sie methodisch gegen Paris vor.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 15.
Adam und Lee hängten eine Karte von der Westfront auf und steckten den Frontverlauf mit bunten Stecknadeln ab. Das gab ihnen das Gefühl, am Kampf teilzunehmen. Dann wurde Adam in die Aushebungskommission gewählt. Er machte sich die Arbeit in der neuen Stellung nicht leicht, betrieb sie redlich, nach bestem Wissen und Gewissen und in kummervoller Stimmung. Er wurde das Gefühl nicht los, dass er die jungen Leute, die er für felddienstfähig erklärte, zum Tode verurteilte. Er kam sich vor wie ein Scharfrichter, der einen Hass auf den Galgen hat.
Ich möchte bloß wissen, wie lange das noch so geht.
Adam wurde immer magerer und wortkarger.
Lee, wenn wir einen jungen Mann zum Heer schicken und er fällt, tragen wir dann die Verantwortung? Wenn nur ein leiser Zweifel daran besteht, dass der Junge tauglich ist und wir schicken ihn an die Front und er fällt.
Was macht Ihnen Kopfzerbrechen? Die Verantwortung oder der Vorwurf?
Ich will keinen Vorwurf.
Verantwortung ist manchmal schlimmer.
Ich musste an die Stunde denken, als Sam Hamilton, du und ich eine lange Diskussion über ein Wort hatten. Und was du sagtest.
Ich sagte, das Wort trüge eines Menschen Größe in sich, wenn dieser es sich zu Nutzen machen wolle.
Ich erinnere mich, dass es Sam Hamilton wohltat.
Es machte ihn frei.
Wie hieß noch das Wort?
Tim Schall. Du kannst.
Mit Freude sah Adam dem Thanksgiving Day entgegen, an dem Aaron vom College heimkommen sollte. Lee und Cal versuchten, Adam auszureden, Aaron vom Nachtschnellzug San Francisco-Los Angeles abzuholen.
Ich will ihn aussteigen sehen.
Wenn du hingehst, müssen wir alle hingehen.
Hast du ihm Obst aufs Zimmer gestellt?
Ja, Birnen, Äpfel und Muscatella-Trauben.
Ja, Muscatella-Trauben, die isst er gern.
Da ist er, da ist er. Na, da hinten mit dem Fuß.
Ja, genau, da, schau mal, da ist er, genau.
Aaron, hier.
Aaron schien größer und kräftiger geworden. Er trug einen höchst modisch eleganten, flachen, schmalkrempigen Hut, den er vom Kopf riss, als er auf sie zustürmte. Seine Augen strahlten.
Ach, Abra, bist du hübsch.
Oh, Unsinn. Warum hast du dir die Haare abschneiden lassen?
Alle tragen sie dort so.
Aber du hast doch so schöne Haare.
Na, wie geht's?
Du siehst großartig aus, mein Sohn.
Mit dem Kopf.
Ist Kaffee da, Lee?
Steht heiß auf dem Herd.
Ich will alles hören, mein Sohn. Wirst du gute Noten kriegen?
Vater, Schlusszeugnisse gibt es erst nächsten Monat.
Ja, ich verstehe. Nun, du wirst schon gute Noten kriegen. Davon bin ich überzeugt. Erzähl doch mal. Naja, ich wette, du bist müde. Wir können ja morgen reden.
Ich wette, er möchte alleine sein.
Aaron saß in seinem Zimmer auf dem Bettrand. Er kam sich gedemütigt und wehrlos vor, wie ein Vogelei in der Wattepackung des väterlichen Ehrgeizes. Wie stark er war, das hatte er am heutigen Abend zu fühlen bekommen. Und er fragte sich, ob er die Kraft aufbringen werde, sich von dieser weichen, aber beharrlichen Gewalt freizumachen. Kerr saß an seinem Schreibtisch, zählte die 15 neuen Scheine noch einmal durch. Er wickelte die Scheine in Seidenpapier und verschnürte das Päckchen mit rotem Band, dessen Enden zu einem Knäuel ausliefen, das eine entfernte Ähnlichkeit mit einer Schleife hatte.
Das ist für dich, Vater.
Was ist es denn, mein Sohn?
Ein Geschenk.
Ein Geschenk?
Kerl deckte hastig ein großes Löschblatt darüber.
Ja. Kann ich etwas mit dir besprechen? Klar. Sprich aber leise. Sonst kommt Vater rein. Er will nichts versäumen. Was ist los? Hast du irgendwelche Probleme?
Kerl, ich möchte nicht weiter studieren.
Was? Warum nicht?
Es gefällt mir nicht auf dem College. Ich habe mich geirrt.
Aaron hatte sich von der Universität ein ebenso herrliches wie vages Bild gemacht gehabt. Die Leland Stanford University glich diesem in keiner Weise. Aaron hatte sich von den Mitstudenten abgesondert, wohnte in Palo Alto in einem möblierten Zimmer und ging jeden Tag die Meile zur Universität zu Fuß. Immer allein.
Du hast doch wohl Vater noch nichts gesagt? Ist für ihn schon schlimm genug, dass ich nicht studieren will. Was willst du denn machen?
Ich dachte, ich könnte die Ranch übernehmen.
Und was sagt Abra dazu?
Vor langer Zeit sagte sie schon einmal, das wäre ihr das Liebste.
Ach, mit der Landwirtschaft ist kein Geld zu verdienen.
Viel Geld verdienen will ich auch nicht. Ich möchte nur mein Auskommen haben.
Das würde mir nicht genügen. Ich will eine Masse Geld haben. Und die kriege ich auch.
Wie denn?
Wenn du einstweilen weiter studieren würdest, dann würde ich anfangen, eine Grundlage für uns zu schaffen. Wenn du dann fertig bist, können wir als Kompagnons arbeiten.
Ich will aber nicht zurück an die Universität. Warum muss ich denn wieder zurück?
Weil es Vaters Wunsch ist.
Das ist für mich kein Grund.
Wütend starrte Kel den Bruder an.
Das goldblonde Haar, die weit auseinanderstehenden Augen.
Plötzlich begriff er, weshalb der Vater Aaron liebte.
Mach das Semester noch zu Ende. Unternimm jetzt noch nichts.
Für wen ist das Geschenk?
Für Vater. Du wirst es morgen sehen.
Es ist doch nicht Weihnachten.
Nein, aber schöner als Weihnachten.
Kerl konnte nicht schlafen, wälzte sich im Bett herum, stand schon im Morgengrauen auf und schlich aus dem Haus.
Heute ist Kerls Tag.
Na, nervös?
Ja.
Kaffee?
Gern.
Hast du gestern noch mit Aaron gesprochen? Kel?
Heute ist nicht Aarons Tag.
Lee, könntest du das Essen heute bitte auf 5 Uhr ausrichten?
Ich denke schon, wenn es eurem Vater recht ist. Und warum so spät?
Weil Aaron nicht früher da sein kann. Ich möchte Vater einen Vorschlag machen. Und ich hätte gern, dass sie dabei ist.
Kerl sprang auf und stürmte in sein Zimmer.
Das war mein Tag.
Mühelos schnappte ihm Aaron seinen Tag weg. Es würde Aarons Tag werden.
Eifersüchtig. Du bist eifersüchtig. Schäm dich. Ich will nicht eifersüchtig sein. Ich will nicht eifersüchtig sein. Ich will nicht eifersüchtig sein. Nicht eifersüchtig. Nicht eifersüchtig. Warum schenkst du deinem Vater das Geld? Zu seinem Besten oder zu deinem? Du willst ihn kaufen. Will Hamilton hat recht. Sehr selbstlos. Sehr anständig, Kerl. Schlecht bleibt eben schlecht. Weil er ihr ähnlich sieht. Deshalb liebt er ihn so. Vater hat sie nie verwunden. Hau doch einfach ab. Hau einfach ab. Wird dich eh keiner vermissen. Selbstmitleid. Lächerlich. Tu's einfach. Gib ihm das Geld. Gib's ihm einfach und schwamm drüber. Gib Aaron den Tag. Warum nicht?
Komm mit in die Stadt, Aaron. Ich dachte, du wolltest vielleicht zum Essen etwas Wein kaufen? Ich gebe dir das Geld dazu. Was hältst du von Champagner? Den kannst du als Geschenk mitbringen.
Ist das nicht sehr teuer?
Natürlich ist das teuer. Ich hab das Geld. Es soll dein Geschenk sein.
Für Cal zog sich der Tag ins Endlose. Gegen 3 Uhr kam Adam nach Hause.
Die Zeiten haben sich verändert. Ein junger Mann muss sich heutzutage auf etwas spezialisieren, sonst kommt er zu nichts. Darum bin ich so erfreut über dein Universitätsstudium.
Ja, ich habe darüber nachgedacht und ich komme nicht ganz ins Reine.
Denk nicht drüber nach, dein Entschluss ist richtig. Sieh mich an, ich weiß allerhand über alle möglichen Dinge, aber von keinem genug, um heutzutage damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Lebensunterhalt?
Cal setzte sich ruhig auf einen Stuhl. Adam schenkte ihm keine Beachtung.
Für einen Mann ist es nur natürlich, dass er wünscht, sein Sohn solle es zu etwas bringen.
Ich weiß nicht.
Ach, das verdammte Gekröse kocht über. So ein Mistverdammter.
Ach, was für ein guter Mensch. Lee, was für ein guter Freund.
Hoffentlich wird Lee 100 Jahre alt.
Na, woher weißt du, dass er noch nicht 100 ist?
Was macht die Eisfabrik, Vater?
Ganz gut. Warum?
Ich habe mir allerhand überlegt, wie man sie rentabel machen könnte.
Aber nicht heute. Wenn du es dann noch weißt, sprechen wir Montag drüber. Mir ist heute so wohl ums Herz. Wir wussten ja nicht, wie sehr du uns fehlen würdest, Aaron, bevor du weggegangen bist.
Ich hatte Heimweh. Die erste Zeit dachte ich, ich sterbe vor Heimweh.
Habt ihr gesehen, dass auf dem Mount Toro Schnee liegt?
Ach, dann kommt ein gutes Jahr, sagt der Volksmund.
Ich habe einen Riesenhunger mitgebracht.
Beim Plumpudding öffnete Adam den Champagner, den sie ehrfürchtig genossen.
Einen so schönen Thanksgiving Day haben wir wohl noch nie erlebt.
Jetzt.
Was ist das?
Ein Geschenk.
Nicht einmal Weihnachten und schon Geschenke. Was mag das sein?
Ein Taschentuch?
Adam streifte das Bändchen mit der unbeholfen gezogenen Schleife ab und entfaltete das Seidenpapier.
Was ist es denn?
Er starrte auf die Geldscheine. Sehr langsam breitete er die Banknoten aus.
Was ist denn das? Was?
Es ist... Das habe ich verdient. Um es dir zu geben. Um deinen Verlust auszugleichen.
Du hast es verdient? Wie denn?
Mr. Hamilton und ich, wir haben viel verdient. An Bohnen. Wir haben auf Termin zu 5 Cent gekauft und als der Preis dann hinaufsch... Es ist für dich. $15,000. Für dich.
Der Vater schichtete die Scheine akkurat zusammen und schlug das Seidenpapier darum. Eine Katastrophe lag in der Luft. Cal wurde übel.
Du wirst das zurückgeben müssen.
Zurückgeben? Wem?
Den Leuten, von denen du es bekommen hast.
Der britischen Einkaufskommission? Die kann das nicht zurücknehmen. Die zahlt im ganzen Land 12,5 Cent für Bohnen.
Dann gib es den Farmern wieder, denen du es gestohlen hast.
Gestohlen? Aber wir haben ihnen 2 Cent über dem Marktpreis bezahlt. Wir haben sie nicht bestohlen.
Cal war es, als sei er im leeren Raum aufgehängt und als stehe die Zeit still.
Ich schicke die Jungs an die Front. Manche von ihnen werden fallen. Andere werden hilflos, ohne Arme oder Beine wiederkommen. Keiner wird unversehrt zurückkommen. Mein Sohn, glaubst du wirklich, ich vermag es daraus auch noch Nutzen zu ziehen?
Ich habe es für dich getan. Ich wollte, dass du es zur Deckung deines Verlustes bekommst.
Cal spürte, wie die Blicke Lees, Aarons und Abras über sein Gesicht krochen.
Dein Geschenk an sich macht mir Freude. Ich danke dir für deinen guten Willen.
Ich leg's weg. Ich bewahr's dir auf.
Nein, ich will es niemals haben. Ich wäre so glücklich gewesen, wenn du mir das hättest geben können, was dein Bruder mir gegeben hat. Stolz auf seine Arbeit und Freude über seinen Fortschritt. Geld, auch wenn es sauber wäre, kommt dem nicht gleich. Ja. Jetzt sei nicht zornig, Kerl. Wenn du mir ein Geschenk machen möchtest, dann das eines anständigen Lebens. Das würde ich hoch bewerten. Sei nicht zornig, mein Sohn.
Er hätte gern geweint, aber da war ein glühendes Eisen in seinem Kopf. Daran kamen die Tränen nicht vorbei. Er kämpfte dagegen an, aber der Kampf wurde immer schwächer. Hass sickerte durch seinen ganzen Körper und vergiftete jeden Nerv. Er spürte, wie er die Kontrolle verlor. Auch jede Furcht. Da war nur noch ein schmerzhafter Triumph. Seine Hand griff einen Bleistift und zog damit Kreise. Spiralen auf der Schreibunterlage. Viele nebeneinander, übereinander. Immer enger, immer enger, immer enger.
Ich bringe dir eine Tasse Kaffee.
Ich will keinen. Oder doch? Dankeschön. Lieb von dir, Lee.
Hör auf damit. Hör auf.
Womit aufhören? Womit soll ich aufhören?
Ich habe dir mal gesagt, es ist alles in dir selbst. Du kannst es beherrschen, wenn du den Willen dazu hast.
Was beherrschen? Ich verstehe nicht, wovon du sprichst.
Hörst du mich nicht, Cal? Verstehst du nicht, was ich sage?
Ich höre dich, Lee. Was sagst du?
Er konnte nicht anders. Das ist seine Natur. Eine andere ist ihm nicht gegeben. Er hatte keine Wahl, aber du hast eine Wahl. Hörst du mich? Du hast eine Wahl.
Machst du nicht ein bisschen viel Lärm um nichts? Wenn man dich hört, meint man ja, ich hätte einen Mord begangen. Lass das, Lee. Lass es.
Als Cal sich umblickte, war das Zimmer leer. Auf der Kommode stieg von einer Tasse Kaffee ein Dampffähnchen hoch. Cal trank den Kaffee und ging wieder ins Wohnzimmer. Der Vater warf ihm einen um Entschuldigung bittenden Blick zu. Cal nahm das Päckchen mit dem Geld.
Verzeihung, Vater. Ich wusste nicht, wie deine Anschauung in dieser Hinsicht ist. Ich werde sehen. Wo sind die anderen?
Aaron hat Abra nach Hause begleitet. Lee ist ausgegangen.
Ich werde auch einen Spaziergang machen.
Lee saß auf der Verandatreppe. In seinem schweren Mantel wirkte er wie ein schwarzer Klumpen. Cal schlich sich durch die Hintertür hinaus, durch den Gemüsegarten, kletterte über den hohen Zaun. Beim Steinbeck'schen Haus bog er auf die Central Avenue, dann bei der zweiten Ecke wieder links ein. Im Schein einer Laterne sah er drei Häuserblöcke entfernt seinen Bruder ihm entgegenkommen. Er wartete.
Hey, ich hab dich gesucht. Es tut mir leid, wegen heute Nachmittag.
Ja, du konntest ja nichts dafür. Denk nicht mehr dran. Ich möchte dir etwas zeigen.
Was denn?
Überraschung. Aber sehr interessant. Es wird dich interessieren.
Wird das lange dauern?
Nein. Nicht sehr lange. Gar nicht lange.
Cal und Aaron gingen über die Central Avenue in Richtung Castroville Street.
Come on down, boys. Right up, fellas, don't be shy. It ain't for the faint of heart, yeah, but they get tricks of all kinds. They'll pop your eyes right out your head, they'll knock your socks right off. And if you find yourself in doubt, well, you can always watch.
Sie sah das Gesicht des schönen blonden Knaben mit den vor Entsetzen halb wahnsinnigen Augen vor sich. Sie hörte seine grässlichen Worte, die sich mehr gegen ihn selbst als gegen sie richteten. Und sie sah seinen dunklen Bruder in der Tür stehen und lachen. Sie lachte auch. Das war der schnellste und beste Selbstschutz.
Was wird er tun, mein schöner Sohn? Was wird er tun nach seinem stummen Abgang?
Sie sah Carls Augen vor sich, wie sie sie anschauten, bevor er langsam die Tür schloss, mit dem trägen Blick eines Menschen, der grausam sein Mütchen gekühlt hat.
Warum hat er ihn hergebracht? Was wollte er? Was hat er damit bezweckt?
Wenn sie das wüsste, könnte sie sich schützen. Der Schmerz schlich sich wieder in ihre Hände und eine neue Stelle, die rechte Hüfte, tat ihr bei jeder Bewegung weh.
Der Schmerz strebt auf den Mittelpunkt zu. Am Schluss laufen alle Schmerzen in der Mitte zusammen. Auf einen Haufen. Wie die Ratten.
Auf Zehenspitzen schlich ihr Denken um das Thema herum, kehrte zu einem schwer fassbaren Moment zurück, der auftauchte und wieder verschwand.
Da ist es.
Der Anblick seines Gesichts, sein verstörtes, verzweifeltes Gesicht, das hatte es wieder heraufgebracht.
Sein Gesicht ist mein Gesicht.
Sie war ein kleines Mädchen, mit einem Gesicht so anmutig und frisch wie das ihres Sohnes, ein ganz kleines Mädchen noch. Meistens war sie sich bewusst, dass sie gescheiter und hübscher war als alle anderen. Doch hier und da überfiel sie die Angst vor ihrer Einsamkeit. Und sie fühlte sich von einem ganzen Wald von Feinden umgeben. Jeder Gedanke, jedes Wort zielten darauf ab, ihr weh zu tun. Und sie wusste nicht, wohin sie sich flüchten und wo sie sich verstecken sollte. Und sie schrie in wahnsinniger Angst auf, weil da kein Ausweg und keine Zuflucht war.
Ein von der Welt abgeschnittenes, einsames Kind.
Bis sie eines Tages ein Buch las.
Trink mich.
Alice im Wunderland. Alice mit ihrem langen, schlichten Haar. Was ihrem Leben die entscheidende Wende gab, war die Begegnung mit der Flasche, die sagte, trink mich. Alice hatte sie das gelehrt. Wenn der Wald von Feinden sie umringen würde, dann war sie jetzt gerüstet. In der Tasche hatte sie eine Flasche mit Zuckerwasser, auf deren rot gerändertes Etikett sie geschrieben hatte, trink mich. Wenn sie einen Schluck davon trinken würde, dann würde sie immer kleiner werden. Kathy würde unter einem Blatt sitzen oder aus einem Ameisenlöchlein herausschauen und sich ins Fäustchen lachen. Keine Tür vermochte sie mehr auszusperren und keine einzusperren. Aufrecht, aufrecht konnte sie unter jeder Tür durchgehen. Und immer war da Alice, die mit ihr spielte, sie gern hatte und ihr vertraute. Alice war ihre Freundin, die sich immer darauf freute, sie in ihrer Winzigkeit willkommen zu heißen.
Alice!
All das tat so gut, dass es sich fast lohnte, unglücklich zu sein. Es machte auch Angst, aber es gab Sicherheit. Sie brauchte bloß zu trinken, dann würde sie schwinden. Verschwinden und aufhören, vorhanden zu sein. Bis zum letzten war sie nie gegangen. Kathy brauchte nie das ganze Fläschchen auszutrinken, weil sie Alice hatte.
Trink.
Jetzt war ihr kalt und trostlos ums Herz. Was auch immer sie getan hatte, sie war dazu getrieben worden. Sie war anders als andere Menschen. Sie hatte ihnen etwas voraus. Sie war klüger und stärker als andere Menschen. Sie besaß etwas, das ihnen fehlte, aber...
Als Kind
Haben Sie da jemals das Gefühl gehabt, es fehle Ihnen etwas? Als ob die anderen etwas wüssten, was Sie nicht wissen? Ein Geheimnis, das Sie Ihnen nicht mitteilen wollen? Haben Sie je ein solches Gefühl gehabt?
Dir fehlt etwas, Kathy.
Sie hatten etwas, das ihr fehlte, aber sie wusste nicht, was es war. Wenn sie dies einmal wüsste, dann wäre sie bereit. Und wenn sie einmal bereit wäre, dann wüsste sie, dass sie es schon seit langem war. Vielleicht ihr ganzes Leben schon. Sie setzte sich an den Schreibtisch und zwang sich, trotz der Schmerzen in ihrer Hand, deutlich zu schreiben.
Ich vermache alles, was ich besitze, meinem Sohn Aaron Trask. Salinas, den 29. November 1917. Gezeichnet Catherine Trask.
Behutsam fischte sie das Kettchen aus ihrer Corsage, schraubte das Röhrchen auf und schüttete die Kapsel heraus auf ihre Hand.
Iss mich.
Sie steckte die Kapsel in den Mund.
Trink.
Trink mich.
Und spülte sie mit dem bitteren kalten Tee herunter. Mit Gewalt richtete sie die Gedanken wieder auf Alice. In der grauen Wand gegenüber war ein Nagelloch. Darin musste Alice sein. Sie würde den Arm um Cathys Hüfte schlingen und Kathy den ihren um Alices Hüfte. Und dann würden sie, die Herzensfreundinnen, winzig wie Stecknadelköpfe, gemeinsam davongehen.
Komm.
Die Augen fielen ihr zu. Brechreiz und Schwindel schüttelten sie. Sie öffnete die Augen und starrte voller Entsetzen um sich. Das graue Zimmer wurde dunkel. Ihr Atem ging langsamer, indes sie kleiner und kleiner wurde. Und dann verging, verschwand und sie war nie gewesen. In der Regel schloss Sergeant Axel Dane das Rekrutierungsbüro von San Jose um 8 Uhr auf. Wenn er sich jedoch ein wenig verspätete, tat dies Corporal Kemp. Nach einer bewegten Liebesnacht betrat Sergeant Dane heute um 8:30 die Schreibstube, wo er Corporal Kemp an seinem Pult, schlafend, und ein müde aussehendes Bürschchen auf einem Stuhl wartend vorfand. Er legte die Hand auf Kemps Schulter.
Erhebe dich, mein Süßer, die Lerchen trillern und ein neuer Morgen ist heraufgezogen. Es ist Kundschaft da.
Der Krieg kann warten.
Gott, ist das ein schöner Mensch. Hoffentlich wird auf den gut aufgepasst. Korporal, Sie glauben wohl, der will gegen den Feind in den Kampf ziehen. Ich aber glaube eher, er läuft vor der Liebe davon.
Sie meinen, dem hat ein Frauenzimmer was angetan und jetzt will er in die Fremdenlegion?
Vielleicht läuft er vor sich selber davon. Stehen Sie auf, junger Mann. 18 sind Sie ja wohl.
Jawohl, Sir.
Was meinen Sie, Kemp?
Zum Teufel, ich sage, sind Sie groß genug, sind Sie auch alt genug.
Also sagen wir, Sie sind 18. Bleiben wir dabei, hm?
Jawohl, Sir.
Nehmen Sie das Formular da und füllen Sie es aus. Rechnen Sie sich aus, in welchem Jahr Sie geboren sind. Und dann schreiben Sie es dahin. Aber erinnern Sie sich auch dran.
Der Winter 1917-18 war eine düstere, angsterfüllte Zeit. Im Sommer hatte die Masseneinschiffung unserer Truppen nach Europa ihren Anfang genommen. Die alliierten Generale stritten sich untereinander herum. Die deutschen Unterseeboote brachten die übersetzenden Schiffe zum Sinken. Die Kriegslage schien hoffnungslos. Wie seltsam, dass wir das heute alles vergessen haben. Wir entsinnen uns des Ersten Weltkrieges als eines raschen Siegeslaufs mit Fahnen und Blechmusik, mit Märschen und heimkehrenden Soldaten. Wie schnell vergaßen wir, dass in jenem Winter Ludendorff nicht zu schlagen war und dass viele Leute sich auf einen verlorenen Krieg gefasst machten.
Was Schlimmes, Horace?
In meinem Job ist alles schlimm. Ich warte noch, bis der Kaffee kommt.
Horace Quinn war schon so lange Sheriff, genauer gesagt seit 1903, dass für alle im Bezirk Monterey die Begriffe Sheriff und Quinn von Natur aus zusammengehörten. Er erinnerte sich noch gut, wie er damals noch als Hilfs-Sheriff zur Untersuchung bei Adam gewesen war. In den späteren Jahren waren sie oft zusammen gewesen. Seite an Seite hatten beide die Grade bei den Freimaurern durchlaufen. Jetzt saß er in diesem behaglichen Wohnzimmer, das ihm etwas befremdlich vorkam. Es war mit seinen Chintzbezügen und Spitzenvorhängen ein Zimmer wie für eine Frau hergerichtet. In einem Haus, in dem nur Männer wohnten. Das ging wohl auf den Chinesen zurück.
Ist es sehr schlimm, Horace?
Nein, ich denke nicht. Adam, war die Frau noch verheiratet mit dir?
Ja. Was ist los?
Sie hat sich heute Nacht umgebracht.
Darauf war ich nicht gefasst. Entschuldige. Was soll ich tun? Ich werde für Ihr Begräbnis aufkommen.
Ich würde das nicht tun. Aber deshalb bin ich nicht hergekommen. Sie hat einen letzten Willen hinterlassen. Lies.
Ich vermache alles, was ich besitze, meinem Sohn Aaron Trask. Selinus, den 29. November 1917. Gezeichnet Catherine Trask. Er weiß nicht, dass sie seine Mutter ist.
Jesus Christ.
Ich bin überzeugt, er will nichts haben, was hier gehört. Zerreiß mir das Papier und denke nicht mehr daran.
Das geht leider nicht. Das wäre gegen das Gesetz. Wir haben in Ihrem Tresorfach 100.000 Dollar in Schatzbriefen und haufenweise Geld gefunden. Und einen Trauschein.
Was soll ich deiner Ansicht nach tun?
Ich würde mir den Jungen gleich vornehmen und ihn einweihen. Wie alt ist er?
17.
Also schon ein Mann. Einmal muss er es doch erfahren.
Kerl weiß alles. Ich möchte wissen, warum sie das Testament nur zugunsten Aarons gemacht hat. Lee, sag Aaron, er soll herunterkommen. Er ist doch zu Hause?
Er ist noch nicht da.
Wo ist Cal?
Auf seinem Zimmer.
Ruf den. Cal wird wissen, wo sein Bruder steckt.
Cal, dein Vater möchte dich sprechen. Cal, komm schon.
Cal sah müde aus. Sein Gesicht war verschlossen. Sein Ausdruck war verschlagen. Böse.
Weißt du, wo dein Bruder ist?
Nein.
Warst du überhaupt nicht mit ihm zusammen?
Nein.
Er ist 2 Nächte lang nicht nach Hause gekommen. Wo ist er?
Was weiß ich. Habe ich auf ihn aufzupassen?
Vielleicht ist er zur Universität zurückgefahren. Meinst du nicht?
Du ruhst dich jetzt besser aus, Adam. Die Sache hat dir einen Schock versetzt.
Schock? Ach ja. Danke dir, George. Danke dir sehr.
George?
Danke dir vielmals.
Cal saß in seinem Zimmer und hielt sich den schmerzenden Kopf. Er hatte bisher nie getrunken. Doch der Gang zu Kate hatte sich nicht als Linderung seines Wehs und die Rache nicht als Sieg erwiesen. Als sie aus Kates Haus herausgekommen waren, hatte er sich seinem schluchzenden Bruder genähert. Da hatte Aaron ihn mit den Fäusten niedergeschlagen. In der Finsternis über ihm aufragend, hatte Aaron dagestanden und war dann, sich plötzlich umwendend, herzzerreißend, schreiend wie ein Kind, davongerannt. Cal war nach einiger Zeit aufgestanden, hatte sich den Staub abgeklopft und war die Main Street heruntergegangen und hatte dabei, erstaunt über sich selbst, There's a Rose of No Man's Land vor sich hingeträllert. Den ganzen Freitag über hatte er gegrübelt. Am Abend hatte er sich dann eine Flasche Whisky besorgt und gegen den Brechreiz ankämpfend hinuntergekippt. Er war sich bewusst, dass er seine Schuld dem Vater gestehen und um Verzeihung bitten musste. Und doch war er eben ihm gegenüber grob und bissig gewesen, mit seinem Hass auf sich selbst. Wie ein bösartiger, ungeliebter und liebloser Köter.
Ich bin schuld.
Wahnwitzige Angst um Aaron stieg in ihm auf. Aaron war vielleicht in Not. Er musste ihn zurückbringen, ihn wieder aufrichten. Und wenn er sich selbst zum Opfer brächte.
Ich werde ein Opfer darbringen. Ein Opfer wird helfen.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen, Harry Kahn. Folge 15. Komposition Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Alle 30 Sekunden stirbt in Deutschland ein Mensch. Also rein statistisch. Aber was, wenn dieser Mensch deine Mutter ist? Dein Partner? Oder du selbst? Na, Angst? Ich bin Dani vom MDR-Wissen-Podcast Meine Challenge und ich habe keinen Bock mehr auf diese Angst. Ich will wissen, was da kommt. Ich will wissen, wie sich das anfühlt, wenn ich mal sterbe. Ob das wehtun wird, ob ich Panik haben werde. Ich will wissen, was ich tun muss, wenn meine Eltern sterben. Was Sterbende brauchen, womit ich ihnen keinen Gefallen tue und wie das hinterherläuft, wenn der Tod eingetreten ist. Ich will wissen, ob der Tod wirklich das Ende ist und ob ich mich mit künstlicher Intelligenz, ich sag mal, unsterblich machen kann. Echt wahr. Ich nehme euch 4 Folgen lang mit auf meine Reise ans Ende. In der Themenreihe Meine Challenge – Besser sterben von MDR Wissen. Findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.